in eurer Bibel, sofern ihr eine mithabt. Ich lese euch vor die Verse 12 bis 21. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, also Jesus, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Wie viele von euch haben sich über diese Stelle schon mal gewundert mit dem verfluchten Feigenbaum? Geht euch das auch so? Ich habe das ja nie so richtig verstanden, bis ich denn jetzt mal gezwungen war, mich damit auseinanderzusetzen. Wieso verflucht Jesus hier einen Feigenbaum? Und wenn im Text auch noch steht, es war nicht die Zeit der Feigen, da konnte man doch gar keine Frucht finden, oder? Das hat mich auch immer ein bisschen verwirrt, aber ich habe mir bisher nie die Arbeit gemacht, das jetzt mal genau nachzusehen, wie Jesus das denn hier gemeint hat. Mal schauen, ob wir das heute aufklären können. Der Text enthält ja zwei Ereignisse. Und zwei Ereignisse, wie ich jetzt glaube, die thematisch zusammengehören, auch wenn sie auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Die Klammer bildet diese Geschichte vom Feigenbaum, wo Jesus hingeht, er schaut nach, nur grüne Blätter, keine Früchte, er verflucht diesen Baum, dann geht er nach Jerusalem, die zweite Tempelreinigung, und dann endet die Geschichte damit, dass sie am Feigenbaum wieder vorbeikommen und dann sehen, der ganze Feigenbaum ist trocken, braune Blätter, das ganze Ding ist verdorrt. Und was haben beide Teile gemeinsam? Ich glaube, wir erleben hier Jesus auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde ja immer die Geschichten viel schöner, wo wir Jesus von der Seite so sehen, wie wir ihn dann gerne mögen. Also, dass er sich über die Menschen erbarmt und dass er seine Freundlichkeit zeigt und seine Menschenliebe und dass er Kranke heilt und Tote auferweckt. Das sind ja so die Geschichten von Jesus, die wir alle schön finden. Und hier ist er irgendwie ganz anders. Was war denn hier mit Jesus heute los? Hat er schlecht geschlafen? Gab es keinen guten Kaffee? Oder war einfach schlecht drauf? Was hatte Jesus denn an diesem Tag? Zunächst mal der Feigenbaum. Jesus verflucht einen Baum. Und ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass diese Tat eher einen symbolischen Charakter hatte und dass es Jesus jetzt nicht um diesen Baum an sich ging. Und dann die Tempelreinigung, stellen wir uns das mal bildlich vor. Stellt euch vor, wir machen hier als Gemeinde mal so einen Gemeindeflohmarkt und hier steht alles voll mit Tischen und wir verkaufen hier alles, was mit Christentum zu tun hat. Und dann kommt hier jemand rein, irgendein Lehrer, ein christlicher Lehrer, der alles umstößt, Riesenlärm verbreitet, die Leute raustreibt und Strafreden gegen christliche Heuchler hält. Was meint ihr, wie wir das finden würden? Und wie das ankommen würde? Also ich glaube damals, wir lesen das heute so und denken, ja, das war halt so, aber ich glaube, dass das damals einen ziemlichen Aufruhr gegeben hat. Das war nicht politisch korrekt, was Jesus da gemacht hat. Und was hat Jesus hier motiviert? Warum all dieser Ärger und diese auf uns schon fast aggressiv wirkenden Machtdemonstrationen? Ich war ja im April jetzt auch mal für 8 Tage in Israel. und habe mir dieses wunderschöne Land angesehen. Und da haben wir auch einen Tagesausflug nach Jerusalem gemacht. Und da habe ich genau an diese Bibelstelle irgendwie mal gedacht. Warum ist mir die da eingefallen in Jerusalem? Ich konnte Jesus da irgendwie nachvollziehen, bei seinen Emotionen, glaube ich, die da im Spiel waren. Denn einerseits ist Jerusalem total beeindruckend. Johannes, das wirst du bestätigen können. Es ist überwältigend, es ist schön, es ist so ehrfürchtig alles. Und man merkt so, alle Menschen, die da hinkommen, die suchen irgendwie was Besonderes. Es hat was Heiliges, was Bewundernswertes. Aber andererseits, als ich so das ganze Geschäft mit der Religion da gesehen habe in den Gassen und die ganzen Pilger, die alle möglichen Plätze und Gegenstände verehren und Klamotten von zu Hause mitbringen und die über irgendwelche heiligen Steine reiben, da habe ich schon so ein mulmiges Gefühl gehabt. Und wenn man dann noch die ganzen Händler da sieht, die religiöse Produkte anbieten, heilige Wässerchen und heilige Kreuze und Öle und Figuren, da kam in mir auch irgendwie was hoch, wo ich dachte, oh, ich glaube, jetzt kann ich so nachempfinden, was Jesus damals empfunden hat, als er da durchs Tempelgelände ging und gesehen hat, aus Religion ist irgendwie oder aus dem kostbaren jüdischen Glauben ist jetzt irgendwie nur noch so eine Religion geworden, mit der jetzt hier auch noch Geld verdient wird. Und ich sage euch etwas, was die ganze Bibel durchzieht. Gott hat glaube ich, so eine Art Abscheu vor der äußerlichen Darstellung von Religion. Es macht ihn sogar zornig. Warum? Ich denke, weil diese Dinge schnell von den wichtigen Dingen ablenken können. Und dass es Menschen den Anschein erweckt, man könnte durch religiöse Handlung, durch religiöses Verhalten, dadurch, dass ich mein Verhalten irgendwie anpasse, könnte das dazu führen, dass ich Gott dann besser gefalle. Und weil es davon ablenkt, dass es Gott um den inneren Menschen des Herzens geht. Und dass es da ja schnell an die Stelle einer echten Beziehung zu Gott rücken kann. Und dass religiöse Symbole dann an diese Stelle treten. Und ich glaube, darum hat Jesus hier so ein großes Problem damit, was hier geschieht. Und ich glaube auch, dass der Feigenbaum in unserem Text, davon bin ich überzeugt, dass es eine Analogie dazu ist. Die grüne Blätterpracht, der Feigenbaum hatte ja grüne Blätter, da steht er ja, aber keine Früchte. Konnte er auch nicht haben, weil da steht ja auch im Text, dass noch nicht die Zeit der Feigen war. Aber ich habe nachgelesen, dass an den Bäumen, an den Feigenbäumen zu dieser Jahreszeit eigentlich schon hätten diese Knospen sein müssen. Also an den Feigenbäumen in Israel wachsen die Blätter und Feigen gleichzeitig. Und dann sind die Feigen halt erst noch Knospen, aber die Blätter werden schon grün. Und diese Feigenknospen, die kann man auch essen. Und ich gehe davon aus, dass Jesus nach diesen Knospen gesucht hat. Und die fehlten an dem Baum. Der Baum trug also nur Laub, keine Knospen. Und ich glaube, dass es einen bildlichen Sinn hat und dass Jesus uns hier keine Lektion über Obstanbau gibt. Die Blätter, die stehen für das Augenscheinliche, für das, was man mit dem Auge sieht, für alles Äußere. Die Früchte, und das durchzieht die ganze Bibel, das steht immer für das Innere, für unser Herz, für unsere Beziehung zu Gott. Ja, ihr kennt alle die Metapher, die Jesus benutzt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also die Früchte, die Reben symbolisieren die Frucht, die aus einer Verbindung, aus einer echten Beziehung zu Gott entstehen. Und der kostbare jüdische Glaube, der hatte sich damals in eine Richtung entwickelt, die nicht gut war und die Jesus sehr scharf getadelt hat. Es war eher eine oberflächliche, gesetzliche Religion geworden in vielen Fällen. Und das hat Jesus mit sehr, sehr scharfen Worten damals verurteilt. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. 3, 4 Kapitel vorher sagt Jesus zum Beispiel zu den Pharisäern: Treffend hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich nur mit den Lippen, ihr Herz aber ist weit entfernt von mir. Also nach außen schön religiös scheinen, im Innern ein weit von Gott entferntes Herz. Und durch die Tempelreinigung demonstriert Jesus, glaube ich, was er von dieser religiösen Praxis hält. Zum einen war das natürlich für die Bibelexperten unter euch eine Handlung, die sich konkret auf Israel zur damaligen Zeit bezog. Das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass sich die dahinterliegenden Prinzipien Gottes, dass die sich nicht verändert haben. Und wir finden daher auch im Neuen Testament sehr ähnliche Warnungen, die sich auf eine, ich sag mal, religiöse Entartung des christlichen Glaubens beziehen. Im Timotheusbrief zum Beispiel gibt es diese Formulierung, und da wird über gottesfürchtige Leute gesprochen, die äußerlich gottesfürchtig sind. Und da sagt Paulus zu Timotheus, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Ich habe mal überlegt, was mir aus meinem Leben so dazu einfiel. Und jetzt will ich mich hier nicht komplett als Heuchler entlarven, der ich glaube ich auch nicht bin. Aber natürlich gibt es in jedem Leben von uns, auch in meinem, immer wieder Sachen, wo mir im Nachhinein auffällt, naja, so ganz ehrlich und sauber war das nicht. Und ich bringe jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel. Wir haben ja gerade diese Kommunions- und Konfirmationsphase hinter uns. Und wenn ich an meine Konfirmation denke und was ich damals nach außen hin dargestellt habe, als ich da so schön in meinem Anzug vorne in der Kirche stand, da habe ich etwas nach außen dargestellt und einen Anschein erweckt, der im Innern in mir nicht vorhanden war. Das war nicht kongruent. Das war nicht ehrlich, das war nicht echt. Das hättet ihr jetzt nicht von mir gedacht, oder? Doch, das war so. Von der Kraft Gottes, die mich so verändern könnte, die ich später kennengelernt habe, da wollte ich damals noch nichts wissen. Also habe ich das so gemacht, wie das alle gemacht haben. Und ich bin damals in einer Familie groß geworden, in der äußerliche Religiosität, christliches Verhalten, christliche Tradition eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Aber inwendig, nach innen hin, entsprach es in unserer Familie nicht immer so dem, was wir nach außen hin dargestellt haben. Und das Ganze war mit viel religiösem, christlichem Verhalten übertüncht, so wie es die Kirche erwartet hat und vielleicht die anderen oder was meine Familie dachte, was die Leute von uns erwarten. Und wir sind sonntags immer geschlossen zum Gottesdienst gelaufen. Und es gab immer Gebete bei jedem Essen, nach dem Mittagessen gab es eine Andacht, fromme Sprüche an der Wand, Bibelverse auf allen Grußkarten, alles gut gemeint. Aber eine echte Erneuerung durch die Kraft Gottes, das hatte damals nie stattgefunden. Und so harmonisch wir uns auch als Familie sonntags gezeigt haben, das war nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Wahrheit. Und ich weiß, dass das nicht nur bei uns so war. Wer von euch hat sowas schon mal irgendwo beobachtet oder selbst erlebt? Gibt's Leute? Kennt ihr? Wisst ihr, wovon ich da spreche? Ja? Doch viele. Jetzt tendieren wir vielleicht dazu zu sagen, ja, aber sowas gibt's ja in Freikirchen nicht. Ist das wirklich so? Sind wir da besser? Ich meine, das hoffe ich ja. Aber ich glaube, dass es auch ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Also ich habe so bei mir nachgedacht, und in Sachen, wo ich selber nicht so ganz echt und ehrlich war, das war schon manchmal eine sehr schmerzhafte Erkenntnis. Und ich glaube, man muss ja sehr, sehr mutig sein, sich das auch einzugestehen und immer wieder sich selbst zu korrigieren und wirklich echt zu sein. Und das nach außen hin wiederzuspiegeln, was in mir innen drin auch los ist. Nach außen lassen wir ja gerne unser grünes Blätterkleid scheinen, so wie der grüne Feigenbaum. Und manchmal verwenden wir sogar viel Mühe und Sorgfalt für die Pflege unserer Außendarstellung. Und wir möchten nicht, dass man unsere Schwächen und Fehler und Unvollkommenheiten sieht. Aber wie traurig wäre das, wenn wir innerhalb unserer Gemeinschaft als Christen eine Außendarstellung schaffen, die nicht der Wahrheit entspricht. Wenn wir uns anders geben, als wir sind. Oder noch schlimmer, auch noch Dinge von anderen erwarten, die wir selber nicht hinbekommen. Wie einfach ist es, ein bisschen im frommen Strom mitzuschwimmen und sich einen christlichen Anstrich zu verpassen? Das weiß ich aus meiner eigenen Vergangenheit. Aber Gott verurteilt es, wenn wir etwas vorgeben, es aber nicht sind. Ich habe noch so einen alten Klassiker zu Hause, ein Buch, was ich damals mal sehr gerne gelesen habe. Und da fiel mir wieder was ein und ich habe das wiedergefunden, dieses Beispiel. Das ist die Pilgerreise von John Bunyan. Ich weiß nicht, wer das kennt von euch. Aber in diesem Buch werden so durch ganz tolle Metaphern so verschiedene Arten von Christen so mal vorgestellt. Und eine Art von Christi wird in diesem Buch Redenschwinger genannt. Und John Bunyan schreibt über diesen Redenschwinger: Ein Mensch kann viel über die Geheimnisse des Evangeliums wissen, auch ohne dass die Gnade in seiner Seele wirkt. Ja, ein Mensch kann alle Erkenntnis haben und doch nichts sein. Als Christus seine Jünger fragte, wisst ihr alle diese Dinge? Und sie ihm antworteten, ja. Da fügte er hinzu, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Der Segen liegt nicht auf dem Wissen, sondern auf dem Tun. Ein Mensch kann so viel wissen wie ein Engel und doch kein Christ sein. Wissen ist etwas, das Redenschwingern und Angebern gefällt, aber Tun ist etwas, das Gott gefällt. Ein Mensch kann so viel wissen wie ein Engel und doch kein Christ sein. Und ich glaube, dass richtiges Wissen, dass das auch bei uns, und das liegt auch an unserer Kultur und an unserer deutschen Sozialisierung, dass richtiges Wissen sehr, sehr hoch bewertet wird, ob jemand die richtigen Ansichten hat. Ja, ich weiß selber noch damals, so wie ich so tickte, wenn ich andere kennengelernt habe, dann habe ich erstmal so abgecheckt, so, was hat er denn dafür für eine Meinung und wie steht er dazu und wie ist er bei dem Thema drauf? Und das war mir total wichtig, ob jemand in seinem Wissen die richtigen Ansichten hat. So hoch glaube ich, dass wir Glauben manchmal damit verwechseln, was jemand für richtig hält. Aber bei Gott wird richtiges Tun viel höher bewertet. Nochmal zurück zum Feigenbaum im Text. Warum hat Jesus nochmal den Baum verflucht? Weil er was nicht hatte? Früchte. Und echte Frucht kann jemand, und das wissen alle Bibelleser, nur hervorbringen, wenn er was hat? Den Heiligen Geist. Richtig. Und es ist etwas Wunderbares zu sehen, wenn die Früchte im Leben eines gläubigen Menschen immer schöner und größer und zahlreicher werden. 30, 60, 100-fältig kennt ihr aus dem Evangelium. Und Jesus sagt ja auch, dass man uns an unseren Früchten erkennen soll. Und da habe ich noch so einen praktischen Tipp für euch. Wenn du ein Apfelbaum sein möchtest, umgib dich mit Apfelbäumen. Was meine ich damit? Ich persönlich zum Beispiel mittlerweile versuche ich so diesen Typus Redenschwinger, von dem da John Bunyan geschrieben hatte, den versuche ich zu meiden. Also diejenigen, die richtiges Wissen für die oberste christliche Priorität halten. Viel über andere Menschen reden und ansonsten ein eher schwermütiges Glaubensleben führen, ohne dass sie das bei sich selbst für ein Problem halten. So einer möchte ich nicht werden und darum versuche ich, solche Leute zu meiden. Du bist, vereinfacht gesprochen, der Durchschnitt der 5 Christen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und wenn du wachsen willst, dann verbringe Zeit mit Christen, die weiter sind als du, beobachte sie aktiv und frag sie, wie Gott sie dorthin gebracht hat. Ich verbringe heute gerne Zeit mit Christen, die große Pläne haben, die was bewegen, die sich entwickeln wollen, sich Ziele setzen und die daran arbeiten, die Strahlkraft, die eigene, dazuzunehmen und nicht die Strahlkraft anderer bewerten. Und das ist irgendwie etwas, was mich beschäftigt. Ich will heute überhaupt mich gar nicht mehr über irgendjemand anderen erheben. Nicht einmal, wenn es berechtigt wäre. Und ich will auch den Glauben anderer Christen nicht mehr bewerten. Wenn mich jemand fragt, was ich für richtig halte, dann sage ich das gerne. Und ich will es auch vorleben, was ich selber für richtig halte. Aber ich bin richtig, du bist falsch. Darauf reagiere ich mittlerweile echt allergisch. Ich hatte neulich Besuch von einer Arbeitskollegin. Und das war ein Besuch, der mich doch irgendwie sehr bewegt hat. Und neben dem Beruflichen kamen wir nämlich auch auf das Thema Glauben zu sprechen. Und da fingen sie an zu erzählen, dass sie total eifrig wäre, anderen Menschen die Bibel weiterzugeben und dass sie Persisch lernt, um sich um Flüchtlinge kümmert. Und sie war mit ganz viel Freude und Eifer dabei zu erzählen, wie wichtig ihr das ist und dass ihr das viel Spaß macht und dass ihr das total erfüllt. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann kam letztendlich raus, dass sie jetzt bei den Zeugen Jehovas ist. Und da machte es bei mir natürlich, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt, aber wo ich dann selber jetzt unsicher war, wie gehe ich jetzt damit um? Natürlich wissen wir als Christen, meine Güte, da ist einiges im Argen bei denen und die haben so, wie die Bibel verstehen und wie die Jesus verstehen, da haben wir ziemliche Mühe mit. Aber ich habe dann gedacht, nee, ich will sie jetzt nicht bewerten. Ich will mich jetzt daran freuen, wie eifrig sie da ist und möglichst jetzt mal meine Christenrolle auch glaubwürdig jetzt vorleben. Aber ich will jetzt nicht da reingrätschen und sagen, ja, aber das ist ja nicht richtig, was ihr da glaubt und da und da und da. Also ich versuche mir da selber beizubringen, das nicht zu bewerten und den anderen einfach jetzt erstmal in Liebe so stehen zu lassen, wie er ist. Und sich mich darüber zu freuen, dass ihr jetzt wichtig ist, anderen die Bibel näher zu bringen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ja, Zeugen Jehovas sind auch richtig und alles, was die tun, ist toll. Das meine ich damit nicht. Aber wie man mit solchen Menschen umgeht, die etwas anderes für richtig halten als wir selber. Und ich glaube auch, es gibt eigentlich wenig, was einen mehr verletzt, als wenn man von jemandem zurückgewiesen wird, weil man nicht das erfüllt, was der andere für richtig hält. Und ich glaube, dass wir Menschen ein seismografisches Gespür dafür haben, ob ein anderer sich über uns erhebt oder nicht. Wie viele von euch kennen das? Habt ihr das schon mal erlebt? Wer hat das schon mal erlebt? Ich habe das einmal erlebt. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo mich jemand wirklich richtig eiskalt hat stehen lassen, weil ich nicht seiner Checkliste eines richtigen Christen entsprochen habe. Und das ist richtig verletzend, das tut weh. Und ich glaube auch, dass damit die Basis entzogen ist schon, dass aus so einer Beziehung noch irgendwie was Gutes entstehen kann, egal wie viel ich Recht habe und wie viele Wahrheiten ich jetzt aufzählen kann. Paulus sagt, wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Die Liebe erhebt sich niemals über den anderen. Niemals, egal wie groß unser und riesig unser Glaube ist. Wenn er dazu führt, dass ich mich über andere erhebe, so bin ich nichts. Ein Christ, der überall etwas zu sagen kann und meinetwegen die halbe Bibel aufsagen kann, beeindruckt mich nicht, wenn er sich in seiner Frömmigkeit über andere erhebt. Und Leute, es gibt so viele christliche Redenschwinger und Schaumschläger, das ist mir manchmal richtig peinlich. Ich weiß, ich war auch schon so einer und manchmal bin ich es, glaube ich, immer noch in manchen Situationen, aber es ist mir peinlich. Und ich glaube, wir sollten nur anderen in ihr Leben hineinreden, wo wir selber schon durch sind und was wir glaubwürdig vorleben. Beispiel: Ich kann meine Kinder in Sachen Tischmanieren nur bis zu einer bestimmten Stufe erziehen. Weil darüber hinaus kann ich natürlich nicht sagen, ja, so würde man es jetzt richtig machen und dann wärst du hier. Aber ich lebe das selber nicht vor zu Hause. Meine Frau kann es bestätigen. Ich kann bis hier erziehen und meine Frau, die macht dann da, setzt da an und macht dann weiter bis da. Sie lebt das glaubwürdig vor. Ja, ich kann meinen Kindern natürlich sagen, ja, so und so sollst du das jetzt machen. Aber das mache ich nicht, weil ich denke, nee, das lebe ich ja selber nicht vor, ist nicht glaubwürdig. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass wir unseren Kindern nicht ständig das Handy verbieten können, wenn wir selber pausenlos das Ding in der Hand haben und da jede 2 Minuten drauf gucken. Da habe ich dann auch so Mühe mit, wenn ich das mitkriege. Wir haben alle so viele Balken im eigenen Auge, jeder von uns. Da sollten wir vorsichtig sein, wenn wir anderen versuchen, in die Splitter rauszuziehen. Jesus hat sich über uns Menschen niemals erhoben. Er hat uns ein Beispiel gegeben, darin andere Menschen anzunehmen, ohne sie zu bewerten. Er hat ja auch uns angenommen, ohne das Falsche an uns zu bewerten, ohne richtig falsch Gedanken. Echte Liebe ist bedingungslos, stellt keine Erwartungen an den Nächsten und unterstellt dem anderen erst einmal nur Gutes und fängt an, erst mal vor der eigenen Haustür zu kehren, bevor man sich um den vermeintlichen Unrat des anderen bemüht. Zurück zum Text. Ich bin also dafür, dass wir unsere eigenen Feigenbäume unter die Lupe nehmen und die Herzensangelegenheiten in unserem eigenen inneren Tempel reinigen. Dort können wir Unechtes verfluchen und die Tische und Stühle von liebgewordenem christlichen Theater umstoßen. Die Bewertung anderer sollten wir Jesus überlassen. Amen.